Freunde, wir haben uns heute wieder zusammengefunden und sind aber nicht auf dem Weg auf die Brücke der Nostromo, sondern sind einen kleinen Gang entlang geschlichen, durch eine Tür verschwunden und tauchen ein in eine Gesellschaft, in eine besondere Gesellschaft. Und die wird hier begleitet von meinem lieben Co-Host Basti. Hallo Basti.
Hallo liebe Udo.
Und von mir für ein schleimiges, wunderbares Fest und Vergnügen. Und ich heiße euch alle herzlich willkommen, denn heute besprechen wir einen sehr besonderen Film. Den habe ich schon lange hier auf der Liste, auf den freue ich mich auch schon. Ich habe mich sehr gefreut, ihn mal wieder in den Player zu schmeißen. Und das ist Society von Brian Yuzna. Basti. Wir sind ja eigentlich hier verantwortlich in unserem Podcast, auch in den Zweiergesprächen, immer mal wieder für Paranoia-Filme. Und ist Society ein Paranoia-Film?
Es ist ein Gaslighting-Film, da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber am Ende stellt sich heraus, dass es ja keine Paranoia sind, sondern dass der arme Junge leider die ganze Zeit recht hatte und ihm einfach nur eingeredet wurde, er würde sich das nur einbilden. Also er hat ja gar keine Paranoia. Oder aber Brian Yuzna ist so ein krasses Genie, dass er es geschafft hat, uns alle zum Narren zu halten. Und in Wirklichkeit ist das tatsächlich ein echter Paranoia-Film. Und ja.
Aber ist ein echter Paranoia-Film denn nur ein Film, wo am Ende einfach nur was Paranoides passiert ist, aber gar nichts Echtes passiert ist? Wenn ich jetzt mal zum Beispiel an der Mieter oder so denke, das ist ja auch, ist das nur Einbildung oder passieren da auch echte Dinge? Oder also überhaupt, wenn ich jetzt an Paranoia-Filme denke, die wir besprochen haben, ansonsten auch, ne? Ich weiß nicht. Ich finde es schwierig zu sagen, so wo ist das Paranoia-Film und wo ist es dann plötzlich was anderes?
Aber wir sind natürlich jetzt schon wahnsinnig tief im Gespräch drin, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass Paranoia wichtig ist, dass du diese Grenze zwischen Realität und Traum oder Vorstellung halt immer gut verschwimmst, und hier entscheidet sich Houston aber recht schnell in die Vollen halt einfach zu gehen und uns zu sagen, ja, das ist echt hier, das passiert hier gerade.
Ja, das stimmt. Also das ist auch ein Merkmal dieses Films, dass es unglaublich schnell reingeht, wie es auch ein Merkmal unseres Podcasts ist, dass es unglaublich schnell reingeht. Ich werde zumindest mal den Inhalt kurz verlesen, Basti, oder?
Mach mal.
Ich glaube nämlich nicht, dass den jeder gesehen hat. Der ist zwar schon ein Kultfilm, der ist schon was bekannter, aber also jetzt ja bestimmt nicht in jeder Mann und jeder Frau Blu-ray-Regal zu finden. Die Blu-ray sagt: Der junge Bill Whitney hat alles, was sich ein Teenager wünschen kann. Er ist beliebt, schwimmt im Geld und hat eine hübsche Freundin. Doch plötzlich beginnen die Menschen in seiner Umgebung sich zu verändern. Als sein Freund unter mysteriösen Umständen stirbt, stellt Bill Nachforschungen an und macht eine grausame Entdeckung. Auf den berüchtigten Partys der High Society stehen neben inzestuösen und orgiastischen Ausschweifungen auch Menschen auf dem Speiseplan. Und Bill soll der Nächste sein. So, Brian Yuzna, was verbindest du mit dem Mann so?
Vor allen Dingen Reanimator. Ja. Ich hatte tatsächlich, das ist mein erster Yuzna-Film, den ich gesehen habe, jetzt gerade für den Podcast. Also danke, Udo.
Gerne.
Aber ich habe selbstverständlich natürlich Reanimator gesehen, zumindest den ersten. Was für eine wirklich fantastische Gore-Klamotte. Der macht ganz viel Spaß. Aber Yuzna selber wollte ich schon immer sehen, und dann hast du schon mehrfach eigentlich im Podcast hier gedroppt, über den müsste man eigentlich sprechen. Und ich wusste, dass du den auch ziehen wirst dieses Jahr, und hast es getan, und freue ich mich sehr. Mein erster Yuzna, und es könnte gar nicht besser sein.
Großartig. Ich möchte dir da auch direkt noch meinen zweiten liebsten Yuzna. Ich kann mich nie entscheiden, welcher mein Liebster ist, deshalb muss ich das so sagen. Die stehen irgendwie auf einer Stufe, und so von Phase zu Phase unterscheidet sich das immer mal. Aber das ist dieser Return of the Living Dead Part 3, heißt der, glaube ich. Der ist auch ganz, ganz wunderbar. Möchte ich dir sehr ans Herz legen.
Okay, gut.
Ist auch so ein Kultfilm, und der hat Qualitäten, sage ich mal.
Ich hatte noch von The Dentist gehört, der sich auch einiger Beliebtheit erfreut. Hast du den mal gesehen?
Nee, bisher noch nicht. Also ich kenne noch so ein paar andere Sachen von ihm, die er dann später gemacht hat, so Spätwerk, die er irgendwie in, oh Gott, Spanien oder so gedreht hat, die ich leider nicht so mochte. Nee, aber den Dentist wollte ich immer mal nachholen. Das habe ich noch nicht geschafft. Ja.
Die KollegInnen bei Devils and Demons, die haben mal darüber gesprochen. Also wer da zusätzliche Informationen braucht, der guckt einfach mal darüber.
So sieht's aus. Aber ich meine, was jetzt hier erstmal Kernmerkmal in diesem Film ist, wenn man da so einsteigt, ist ja erstmal gar nicht irgendwie Paranoia oder so, oder zumindest ist es nur ein Element. Wie kam dir die Stimmung des Films denn so am Anfang vor? So, was dachtest du, als du reingeguckt hast, einfach vom Bauchgefühl her, was ist das hier für ein Film?
Das ist natürlich schwer, weil ich habe natürlich, ich habe so eine merkwürdige DVD abgegriffen. da fehlt zwar das Cover, aber das komplette, die Rückseite und das Inlet irgendwie, das ist da. Und da wird eigentlich schon massig viel gespoilert, wenn man so will. Also die, ja. Ich sag mal so, die letzten 30 Minuten sind da halt einfach prominent drauf. Das heißt also, ich wusste schon, wo die Reise hingeht. Und dann kommt aber der Film an in so einer, ich habe es in meinen Notizen, Denver-Clan-Ästhetik, kommt er da an. Das spielt alles in Beverly Hills. Das ist alles so auflichtig gefilmt. Also ne, das Licht ist bei uns im Rücken und das ist halt super flach. Und die Szenenwechsel sind halt auch ziemlich billig gemacht. Also du hast eine kurze Einstellung von einem Haus und da wird schon in das Haus reingeschnitten und so eine Sache. Also das ist, ich nenne es diesen Soap-Effekt, diesen Denver-Clan-Effekt. Das passt auch gut in die Zeit halt rein. Und dann sehe ich so die Hauptdarsteller und das Feeling und es fühlt sich alles so ein bisschen fluffig an. Wobei der Anfang, der ganz am Anfang, da läuft er durch das Haus und hat so Wahnvorstellungen und wahrscheinlich zieht das auf deine Frage ab, Paranoia. Er versucht da schon so ein bisschen Stimmung darzusetzen. Ich muss sagen, diesen Anfang selber, den mochte ich nicht. Ich mochte diesen, ich habe die Kamera auf der Schulter, Look und laufe jetzt durch so ein Haus, was ein bisschen wie Nacht ausgeleuchtet sein soll, Rumlook überhaupt nicht und vor allen Dingen mit dieser furchtbaren billigen Musik. Da können wir gerne nochmal gesondert nochmal drüber reden. Ja,
das müssen wir wohl auch, wenn ich deine Notizen so durchgucke.
Ich habe es zweimal aufgeschrieben.
Ja, richtig.
Also da muss ich wirklich sagen, das war so ein, ach so ein Film ist das, okay, weiß ich Bescheid. Aber danach ist viel im Tageslicht, viel draußen, viel Sonnenschein und alles so showy. Also da muss ich sagen, diese Stimmung, die er dann da gesetzt hat, die hat mich dann schon eher abgeholt. Dachte so wie, ah, alles klar, ich weiß ja schon, wo es hingeht und jetzt noch mit diesem Aufbau. Ich bin gespannt, wie du das jetzt machst. Also fand ich das so von so einer, ich sag mal so amerikanisch-sommerlichen Beverly Hills Stimmung eigentlich ganz, ganz cool. Hat einen gewissen Look.
Ich musste da sehr viel an Beverly Hills 90210 denken, ne, an so einen Kram. Und interessanterweise auch an eine meiner liebsten Columbo-Folgen, die so an einer Highschool spielt mit so auch Sunny Boy, so Highschool-Teenies und so einem Mord unten in der Tiefgarage, wo man auch so ganz viel Beverly Hills-Feeling drin hat. Und im Endeffekt, ja, ich gehe direkt hier auch an dieser Stelle schon mal mit deinem Kritikpunkt mit. Eigentlich hätte dieser Film hier noch so ein paar richtig catchy 80er Highschool Rock- und Pop-Songs mitverdient, die man so richtig mitsummen und mitwippen und mitsingen kann, weil ich glaube, das hätte den Film nochmal massiv aufgewertet und es hätte einfach in diese Stimmung zwischen diese Teenies, in dieses Coming-of-Age-Ding, was da auch irgendwo mit drin schwingt, super gut gepasst. Also das war eine verpasste Chance der Geldgeber, wie ich finde. Da hätten die Produzenten hier ruhig mal ein paar Mark noch mehr reinschmeißen können und einfach ein paar richtig geile Songs mit reinwerfen können. Das hätte viel gemacht mit dieser Beverly Hills Stimmung nochmal, die ja schon so auch da ist. Ne? Ich mag das, dieses Warme. Aber du hast schon den Look angedeutet. Auch da gehe ich mit. Der Look des Films ist jetzt nicht unbedingt das geilste und kompetenteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ist kein herausstechendes Merkmal dieses Films.
Nee, tatsächlich nicht. Also man muss natürlich sagen, also wenn der Film dann in wirklich in die Vollen geht, dann kann der natürlich ganz anders mit Licht arbeiten. Dann hast du super krass unmotiviertes Licht, um die Stimmung dann da halt zu erhöhen. Da merkt man dann doch schon, da passiert schon ein bisschen mehr. Aber nee, für weite Teile des Films, auch gerade die Innenszenen, wie sie auch teilweise gefilmt sind, wie die da sitzen, die Kameraposition, das ist so ein bisschen wirklich Fernsehniveau. Ja. Und
Ja, es ist genau. TV-mäßig, ganz genau. Mhm. So würde ich das aussehen. Und das zieht sich auch durch. Also das behält der Film auch bei. Und ich glaube, das ist sehr viel dem Budget geschuldet. Und vielleicht auch manchmal der Kompetenz der einen oder anderen Person. Das mag auch noch sein. Keine Ahnung.
Ja. Der Kameramann, der war ja kurz vorher bei Top Gun mit am Set.
Yes.
Da hat er ja mit die zweite Kamera noch mitgemacht. Mhm. Der gute Rick Fichter.
Fichter, ja.
Fichter, yes, genau. Der hat er noch mitgemacht, aber ansonsten gibt's nichts Großartiges dazu zu sagen.
Wie haben dir denn die ersten Einsprengsel gefallen, was so Body-Horror-Elemente angeht, was diese, oder irgendwo zwischen Body-Horror und Paranoia, diese angedeuteten Elemente, das kommt ja wirklich schon sehr, sehr früh mit rein, ne? So dieses erste Blubbern unter der Haut oder auch wie, ich denke da an diese Duschszene, die ja doch schon relativ früh auch mit reingesäbelt ist, solche Dinge. Wie fandst du das?
Also, das hatte ich mir in meinen Notizen auch schön aufgeschrieben. Ich finde diesen interessant langen Aufbau, um dann tatsächlich zu dem unvermeidlichen Ende zu kommen, fand ich eigentlich ganz gut.
Ja.
Und dass das sozusagen reingestreut wird. Diese Body-Horror-Elemente, also gerade hier die Brüste auf dem Rücken, das fand ich schon ein bisschen was, hat schon ein bisschen was spooky gehabt. Ich fand aber andere Sachen tatsächlich richtig spooky, muss ich sagen. Also ich fand gar nicht so diese eingestreuten, zum Beispiel die Schnecken-Szenen, die Eltern stehen da total random da an diesem Weg und finden da diese Schnecken und unterhalten sich darüber. Ich fand tatsächlich eigentlich eher andere Sachen da eher gruselig.
Ja, kann ich nachvollziehen. Welche?
Ach so, der Arzt, der ist ein Psychologe.
Ja.
Das ist, also du merkst schon, irgendwas haut da nicht hin.
Ja.
Ein super sympathischer Typ halt, aber du weißt ganz genau, da verbirgt sich ganz viel dahinter und er ist wahrscheinlich einer der Strippenzieher von dem Ganzen. Du ahnst es sozusagen schon, hast doch keine Ahnung und siehst halt dieses ständige Gaslighting, was da mit dem Jungen betrieben wird. Und das sage ich, also das gibt mir wirklich richtig so Gänsehaut. Also das ist so ein, da fühlt man sich wirklich tatsächlich echt unwohl.
Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Da klappt der Grusel richtig gut an dieser Stelle. Und da klappt auch das Mysterium richtig gut an dieser Stelle. Mhm. Und ich finde sowieso, das Mysterium macht Josner hier richtig gut auf, weil er spielt nicht durchweg irgendwie den Erklärbären. Und das macht er den ganzen Film über nicht, sondern er schmeißt uns Dinge vor die Füße, er schmeißt uns Dinge um die Ohren und wir müssen selber gucken, was wir daraus machen. Mir hat das sehr gut gefallen. Hat dir das auch so gut gefallen?
Also das finde ich tatsächlich cool, deswegen klappt nämlich auch dieser lange Aufbau sehr gut, weil es sind immer nur so Bröckchen und ansonsten sehen wir ja den William, toll, weil seine Abkürzung ist ja Bill und das ist ja Billy Wallach, der ihn spielt, wie er sozusagen ihn so ein bisschen so durch seinen Alltag begleiten und hat ja eigentlich sozusagen diese Jugendängstprobleme, also diese ganzen vielen Dinge eben halt, Anerkennung in der Gruppe, Probleme mit Partnerinnen, Anecken mit anderen Kommilitonen und all so eine Sachen und dann dazwischen sozusagen offensichtlich scheint er irgendeine Krankheit oder irgendwas zu haben oder ein Disconnect irgendwie auch mit zu seinen Eltern. Und du versuchst natürlich das erstmal zu ergründen. Und dann hast du diesen Arzt, der hin und wieder sozusagen dir noch ein paar Informationen gibt. Also ich fand dieses ganze Konstrukt tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also es hat mir sehr gut gefallen.
Das finde ich nämlich auch. Der hat einen langen Aufbau, dieser Film, aber der hält einen durchweg bei der Stange und hält einen neugierig und schafft es irgendwie mit sehr simplen Mitteln Spannung aufzubauen. Das ist schon ein Merkmal, was hier auffällt, was irgendwie einfach funktioniert. Du sag mal, du hast ja gerade den Bill angesprochen. Wie sympathisch ist dir denn Bill als Hauptfigur hier?
Also der schwankt gerade, der schwankt wirklich zwischen, ich möchte, also den kannst du echt nur hassen, weil es halt ein arroganter Fatzke ist und im nächsten Moment möchtest du ihn einfach nur in den Arm nehmen, sagst du, Junge, das wird alles gut, weil er hat sehr viele arschige Moves drauf. Es geht los mit Frauen schlagen, also seine Freundin hier, Clarissa, schlägt er ja eben halt auch und ist sehr, sehr aufbrausend, sehr überheblich in seiner Art und im nächsten Moment ist er halt auch wahnsinnig verletzlich. Und da gibt sich das sozusagen wieder, da schließt sich sozusagen der Kreis, das ist sozusagen Teil seiner Identität. Dieses Verletzliche und dieses Aggressive sozusagen, das bedingt einander. Und das finde ich ganz gut. Ich finde, dass der der Billy das richtig gut rüberbringen kann. Also ich glaube dem das zu weiten Teilen tatsächlich schon. Mhm. Also ich nehme dem das schon ein bisschen ab. Dass das hier eine Rolle ist, die ich sehe, das ist mir absolut bewusst und klar. Das kann mich nicht so reinsaugen wie vielleicht eine andere Schauspielerin. Aber ihm gelingt da hier tatsächlich viel an vielen Ecken. Also er gibt mir wahnsinnig viel an die Hand, dass ich hier Sachen mitfühlen kann. Und ich finde es cool. Und er hat auch ein sehr schönes, nuanciertes Spiel. Also es hat mir auch über die Zeit gut gefallen. Also schön. Muss ich wirklich sagen, ist eigentlich ein Zugewinn, der gute Baywatch-Star.
Ja, finde ich auch, tatsächlich. Er hat sowas sympathisch-unsympathisches irgendwie, von beiden was drin. Und ich merke so diese typisch jugendliche Zerrissenheit in ihm sehr gut. Und das ist schon toll, dass er hier das so rüberbringen kann, was natürlich auch teilweise im Drehbuch liegt, aber teilweise auch eben in seinem Spiel, dass da immer sowas in ihm ist, wo man merkt, der ist in einem Prozess. Der kommt irgendwo her, geht irgendwo hin und hat sich noch nicht ganz gefunden. Hat noch nicht gefunden, wie er sich verhalten will. Geht auch mal zu weit, entschuldigt sich vielleicht sogar mal oder rudert ein Stück weit zurück. Und das mag ich gerne, wenn das so in Film wirklich eingebracht wird und wenn ich das auch nicht nur sehe, sondern eben auch vor dem Bildschirm fühlen kann. Das finde ich ganz großartig. Das hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Stimmt, Baywatch, daher kenne ich das Gesicht. Gut, dass du es sagst. Ich habe mich die ganze Zeit schon immer mal wieder gefragt, aber das hatte ich jetzt nicht recherchiert. Spannend. Ja, Bei Baywatch, man muss ja zugeben, Baywatch haben wir ja alle irgendwie geguckt und da war er natürlich auch ein bisschen präsenter. Cool. Mhm. Die anderen Figuren, die so um ihn rum sind, wie geht's dir damit? Welche sind dir da, sagen wir mal so, welche sind präsent genug, dass die bei dir einen Eindruck hinterlassen? Vielleicht ist das die richtige Frage.
Also der Film gibt sich wahnsinnig viel Mühe, mir Figuren an die Hand zu geben, die mir nicht egal sind. Mhm. Also die ich entweder hassenswert finde oder gut finde. In den meisten Fällen sind sie trotzdem alle hassenswert und haben alle eine eigene Identität. Das geht los mit seiner furchtbaren Freundin, die eigentlich nur zu dieser Party eingeladen werden will. Mhm. Die merkst du dir halt einfach, weil sie dann auch irgendwann im Laufe des Films ankommt und sich dann darüber ärgert, dass er jetzt doch mit Clarissa abgezogen ist, nachdem sie ihm gesagt hat, vielleicht sollten wir uns ja für jemanden anderen entscheiden. Oder ich weiß nicht, wie sie es in Deutsch übersetzt haben, aber sollten da getrennte Wege gehen. Das habe ich mir gemerkt. Ich habe mir aber auch Clarissa habe ich mir sehr gut gemerkt. Mhm. Ich mochte die ganzen Gegenspieler da an der Uni da zum Beispiel, auch die alle. Also die hatten alle, die waren auch gut gecastet. Also ja. Ich fand, das war ein verdammt gut zusammengestellter Cast, dass ich die alle auseinanderhalten konnte. Es gibt Filme, da kann ich, keine Ahnung, da kann ich niemanden mehr auseinanderhalten. Da kannst du mich sogar nach Namen oder Gesicht, ich konnte dir ja nichts mehr davon sagen. Mhm. Und bei dem Film ist das ganz anders. Also da muss ich wirklich sagen, da fällt es mir jetzt schwer, einfach zu sagen, was sticht da besonders hervor, weil alle dafür beitragen, dass ich das irgendwie rund finde und irgendwie so in der eigenen Welt auch glaubhaft finde.
Cool, ja, das ist auch das, was dann in dieser Schlussszene so viel hinzufügt, weil es einfach geil ist, dass man die Menschen, dass man mit jedem was verbindet und dass man innerhalb dieser Society auch die Leute so klar unterscheiden kann und dann auch immer weiter Stück für Stück auch wieder, nicht durch Erklärungen, sondern dadurch, wie sie sich verhalten, so ein bisschen die Hierarchie und die Struktur dieser Society ein bisschen für sich rausspürt und erfährt und wie die so zusammen funktionieren. Das ist ziemlich gut herausgearbeitet. Mir persönlich fällt da auch noch eben dieses Dreiergespann seiner Familie auf, wo ich immer wieder denke, boah, die bringen da für mich ein ganz, ganz enormes Pfund an Grusel und eben an Stimmung und an diesem, ja, irgendwie Ekelgrusel, dieses Body-Horror-Ekelgrusel, obwohl es nicht immer Body-Horror ist, aber das ist auch sowas, was Cronenberg ganz gut konnte, ne? So dieses schleichende, eklige, gruselige, das haben seine Eltern und seine Schwester total gut drauf, so durch kleine Szenen, die da passieren, durch kleines Zwischenspiel, durch diese eingesprengselten, paranoiaartigen Szenen, wie diese Massage oder sowas, ne, was da so drin ist. Das finde ich enorm cool und die spielen das auch enorm gut irgendwie. Auch der Vater ist so ein richtig tolles Ekelpaket irgendwie. Und die Mutter hat sowas ganz, ganz Eigenartiges. Ich kann es gar nicht genau greifen, habe ich gerade kein Wort für, aber auch was sehr Besonderes auf jeden Fall. Und hier die Mutter von der Schönheit, die haarfressende Mutter der Schönheit. Die hinterlässt definitiv auch einen sehr deutlichen Eindruck.
Also da habe ich auch gleich noch eine Frage dazu.
Oh Gott, ja. Mutter. Ich weiß nicht, ob ich die beantworten kann, weil die Mutter macht bei mir sehr viele Fragezeichen, aber frag ruhig.
Also mal abgesehen davon, dass es offensichtlich von einem Mann gespielt worden ist.
Ja.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das eigentlich? Ist die mal Teil dieser Gesellschaft gewesen? Oder ist das, weil die ist ja offensichtlich, steht neben sich, isst irgendwie Haare von anderen irgendwie oder frisst andere Menschen oder irgendwie? Ich weiß es nicht. Also das erschließt sich mir nicht. Also Usener scheint ja wohl, wenn ich das richtig gelesen habe, Fan davon zu sein, so eine disruptiven Elemente in seinen Film einfach so reinzuwerfen.
Ja.
Und ist das einfach nur um seiner selbst willen ein disruptives Element in diesem Film oder aber gibt es da eine tiefere Bedeutung für eben halt diese Mutter? Ich meine, am Ende ist sie eine Plot-Device, das ist ja auch klar. Die hat ja eine Aufgabe im Film zu erfüllen, aber ich verstehe den Charakter grundsätzlich nicht und die sehen sich auch nicht ähnlich.
Ich habe eine Theorie dazu. So, ich weiß aber natürlich nicht, ob die stimmt, aber ich lege sie mal hin. Wir haben ja bei dieser Society, und jetzt muss ich mal relativ tief reingehen, keine ganz klare Erläuterung, was das eigentlich für Wesen sind, so wie die entstanden sind, was das genau ist. Und ich glaube, Brian Usner wollte so einen kleinen Fingerzeig geben in die Bewegung von diesem Alien Invasion Ding. Und ich glaube, er hat diese Figur da reingepackt, weil die am ehesten wie so ein Alien Invasion Ding wirkt, so wie von den richtig schönen B-Filmen, wie von ganz vielen Streifen, wo Menschen von Außerirdischen übernommen werden und irgendwie hirnlos auch durch die Gegend streifen. Und diese Figur hier, die wirkt genau wie aus so einem Film. Und ich glaube, es war so entweder sein Fingerzeig oder seine Verneigung vor dieser Art Film, gleichzeitig aber auch sein Hinweis, meine Society ist was anderes. Meine Society ist was Düsteres, was Älteres, was Weltliches und nichts aus dem Weltall. So, die Weltallfigur, die schenke ich euch hier. So, damit ist dem Genüge getan. Aber bei meiner Society könnt ihr euch andere Gedanken machen und ich lege euch nicht hin, was es ist. Aber das ist es nicht und das zeige ich euch durch diese Figur. So hat sich das für mich angefühlt. So, da, ich mache da auch ein dickes Fragezeichen dran, aber das ist meine Theorie. So ist mein Gespür dazu.
Okay. Also mich würde tatsächlich interessieren, wie das in einem Film dann ausformuliert worden wäre. Also es ist ein spannender Gedanke, aber wäre ich jetzt wirklich nicht drauf gekommen.
Ja, glaube ich.
Ich hatte eher so das Gefühl, ausgeschlossen aus der Society, so nach dem Motto, du bist nicht gut genug für die Society oder irgendwas und bin deswegen sozusagen noch hirntot oder so. Ich kann ich dir nicht sagen.
Oh, ich rechne das Usener so hoch an, dass er uns das auch gar nicht erklärt, sondern dass er uns darüber nachdenken lässt, so, was soll das? Wer ist das? Wofür ist das? So, finde ich mega. Die Entscheidung, die Dinge nicht zu Ende zu formulieren und nicht auszusprechen, sondern einfach so sein zu lassen, ganz natürlich da sein zu lassen. Und wir müssen gucken, was wir daraus tun.
Ja. Aber bleiben wir mal ganz kurz bei den Eltern, weil da habe ich nämlich auch eine Frage.
Ja, gerne.
Die scheinen ja schon immer die Society gewesen sein und die Eltern waren auch schon immer Teil dieser Society. Also das sind sozusagen keine Menschen, die übernommen worden sind, sondern die gibt sozusagen schon länger. Und jetzt haben die sozusagen diesen Jungen, der eben halt kein Society-Mitglied ist. Richtig?
Ja, adoptiert und von klein auf großgezogen. So habe ich es verstanden. Genau, als Futter sozusagen großgezogen für den richtigen Moment, den richtigen Zeitpunkt.
Er vermutet doch aber die ganze Zeit nur, dass er adoptiert ist, aber das wird ja eigentlich gar nicht gesagt. So wird er eigentlich behandelt oder habe ich da was verpasst?
Nee, ich glaube auch, das wird nicht haarklein ausformuliert, aber ich glaube, es wird irgendwo in einem Nebensatz erwähnt. Boah, kann ich jetzt gerade auch nicht mehr genau den Finger drauflegen. Aber
er vermutet, dass er seinem Therapeuten gegenüber, dass er wie adoptiert sich fühlt und er redet ihm ein, dass das ja nicht so ist.
Mhm. Ja. Ja, wahrscheinlich war es einfach diese Szene. Ich glaube, konkreter wird es auch nicht benannt, aber so wirkt das Ganze auf jeden Fall. Und was benannt wird, ist am Ende dieses, da sagen sie das. Das ist in diesem Abschluss mit drin. Er ist zu uns gekommen, schon von klein auf und wir haben ihn dann großgezogen. So, das wird einmal benannt. So, am Ende dieser, dieser Party. Ja.
Also, dass man sozusagen das eigene Kind großzieht, um es dann aufzufressen. Ich glaube, da kann jeder was für sich rausziehen, was Usener damit eigentlich gemeint hat.
Ja, und es ist auch spannend, also auch da wird uns ja kein Regelwerk gegeben, ne? Warum brauchen die dieses Futter? Warum können die darauf so lange warten? Wie funktioniert das überhaupt? Ist das quasi das Hauptfutter oder ist das dann einfach so was ganz Besonderes? Macht das was mit denen etc. pp? Das sind alles so Fragen, die habe ich auf dem Zettel, aber es gibt dafür gar keine Antworten, weil der Film uns das gar nicht gibt. So, das können wir uns alles selber überlegen. Und diese Orgie sieht danach aus, als wäre das einfach so eine Art, wie eine Art Ritual, so eine Art Ritus, was regelmäßig stattfindet, worauf diese Gesellschaft dann am Ende hinarbeitet. Mhm. Aber schlussendlich, hast du irgendwie eine Form von Regelwerk rausgespürt, irgendwelche Punkte oder Details?
Für die Gesellschaft?
Ja, ganz genau.
Na, die gibt's ja wohl schon seit mehreren tausend Jahren. Das wird's ja, also die, seitdem es die Menschheit gibt, seitdem gibt's sozusagen diese Gesellschaft. Und das Einzige, was es eben halt ist, die müssen sich ihre eigenen Grenzen schaffen, also sozusagen die Eliten sozusagen, und sind eigentlich fester Teil der Gesellschaft, obwohl sie sich immer abgrenzen, also so wie Milliardäre oder weiß der Fuchs was halt einfach. Und das Regelwerk ist eigentlich, wenn ich Usener verstanden habe, ihm geht es ja darum, dass die literally die Working Class aufzehren. Das heißt also, die beuten die Gesellschaft aus. Und das ist ja das Bild, was er da sozusagen bringt. Und er hat es jetzt in dem Fall hier so, ne, vorsinnbildlich, nicht vorsinnbildlich, sondern eben halt einfach mal plakativ dargestellt. Und ich glaube, das braucht keine große Regel, sondern ihm geht es wirklich um diese metaphorische Ebene da an der Stelle. Also ich wüsste jetzt nicht, wann die da wieder so einen Ritus da einführen und wann da jemand geopfert wird oder so, das könnte ich dir nicht sagen. Da schert sich der Film aber nicht wirklich drum, sondern mir geht es eher um dieses Bild halt. Hast du verstanden? Die ziehen das eigene Kind groß, um es dann am Ende zu verspeisen. Kommt dir das bekannt vor? Generationenkonflikt oder? Also da gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte, wie man das jetzt deuten kann, aber offensichtlich ist es eine Kritik eben halt an unsere Gesellschaft und an unseren.
Ja, ich glaube, damals, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich das sehr interpretiert, so in Richtung so alte Geheimbünde und sowas, dass das ein Fingerzeig so Richtung Freimaurer und solche Gesellschaften eben ist, ne? So Dinge, die so im Geheimen stattfinden, wo machtvolle Personen beteiligt sind, die irgendwie Dinge tun, die man nicht ganz versteht, etc. pp. Heutzutage, das ist mir gestern aufgefallen, als ich den nochmal geguckt habe, da ist mir aufgefallen, dass ich den heute irgendwie mit einem anderen Auge gucke und dass ich dadurch aktuelle politische Ereignisse dann eher so diese reiche weiße Männergesellschaft dann auch drin sehe. Ne? Diese reichen Leute, die so die Geschicke der Welt leiten, die sich wirklich immer weiter bereichern an den Menschen, die weniger haben, die halt eher politische Ränke schmieden und so weiter und so fort. Dass ich das jetzt hier viel mehr drin sehe und was für mich auch zeigt, meine Fresse, dieser Film ist nach wie vor einfach brandaktuell und man kann den in vieler Richtung deuten und der trifft nach wie vor einen Punkt, der trifft nach wie vor einen Kern und ist auch heute aktueller denn je so.
Das ist witzig, dass du sagst, ich habe diese Woche so viele Filme wie schon lange nicht gesehen, aber die alle im Kern eigentlich die gleiche Problematik hatten. Das ist der P.T. Anderson Film, das ist They Live von John Carpenter und jetzt eben halt auch der, eben halt die Kritik an der Gesellschaftsordnung, so wie wir sie aufgebaut haben, so wie sie aufgebaut ist. Nicht wie wir sie aufgebaut haben, sondern wie sie ja ist tatsächlich. In dem Fall, du hast tatsächlich eine herrschende Elite. Jetzt sind wir mittlerweile schon an dem Stadium angelangt, dass diese herrschende Elite uns einreden will, dass es irgendwo einen Deep State geben würde, der alles unterwandert, den man jetzt bekämpfen müsste, obwohl genau die Leute das eigentlich selber sind. Also du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja,
also
absolut.
Es ist super perfide. Hier werden sozusagen Feindbilder erschaffen, um vom Eigentlichen abzulenken. Und damals wie heute ist es immer das Gleiche. Die Reichen bereichern sich eben halt an der arbeitenden Mehrheit der Menschen. Und wenn du da Kritik äußerst, dann
wirst du gefressen.
Bei uns in Deutschland, du wirst gefressen. Du bist ein Kommunist halt. Willst du ein Kommunist wieder? Willst du die Gulags wieder? Ne? Also das, ne? Und das war auch damals auch ähnlich und so. Damals war es ja noch schlimmer in den USA, eben halt, wenn du überlegst, ne, unter der Carter-Regierung, wie die dagegen vermeintliche Kommunisten vorgegangen sind. Das hat sich ja auch lange, lange gehalten. Also da drüben ist es ja wirklich ein Schimpfwort, wenn du das jemandem Kommunist sagst. Dieser Kampf sozusagen USA gegen Sowjetunion oder Russland, wie auch immer, das war ja sozusagen immer wir freien Demokraten gegen den bösen Kommunismus. Ne? Und dass da eigentlich viel mehr eigentlich dahinter ist, das hinterfragt keiner. Aber Brian Newsom hat halt einfach die Schnauze voll und weiß ganz genau, es muss auch andere Lösungen geben gegen diesen ausbeuterischen Kapitalismus, der halt wie so ein Krebsgeschwür am Ende ist. Mhm. Und ich finde, Krebsgeschwür ist dann halt wiederum so ein gutes Bild für den Film auch.
Ja, absolut, definitiv. Ich fragte mich zwischendurch noch, ob er vielleicht sogar in Richtung Hollywood-Studiosystem da vielleicht auch nochmal so einen Hinweis geben will. Aber ich glaube, damit bin ich auf einer falschen Fährte hier unterwegs, weil es ist einfach wirklich gesamtgesellschaftlich das Ding.
Ja, boah, da kann ich was sagen. Es gibt einen Satz, der prominent in die Kamera gesagt wird.
Ja.
Der einzige übrigens. There is no business like show business.
Ja.
Und es gab ja damals diesen Musical-Film.
Ja. Ja?
Und dann gab es ja auch das als Quote von Marilyn Monroe zum Beispiel, die das Show-Business ja auch mitbekommen hat. Und wenn du das so willst, ist ja eigentlich dieses Hollywood-Business das amerikanische System in a nutshell, das kann man schon so sagen.
Ja.
Deswegen kannst du diese Gesellschaftskritik mit dieser, ich nenne es jetzt mal Studiosystemkritik, auch miteinander verbinden.
Ja, definitiv. Es ist vielleicht nur nicht ganz so ausformuliert, aber du hast recht. Die Szene, die du gerade benannt hast, ist eine Schlüsselszene, weil sie total raussticht, weil sie total rausfällt. Durch dieses Überbrücken der Wand, durch diesen direkten Blick in uns rein, auch durch seinen Gesichtsausdruck und den ganzen Habitus, den er da an den Tag legt. Also man merkt, genau in diesem Moment wollte Jussner etwas sagen. So, der Moment ist kein Zufall. Der Moment ist ganz klar so ausformuliert, ganz klar so pointiert. Es ist vielleicht der eine Moment, wo wirklich Jussner mal einen Finger auf etwas drauflegt. Ja, das ist spannend, dass er das auf diese Weise tut. Und das hat bei dir auch offensichtlich eine Spur hinterlassen. Finde ich schön.
Ja, definitiv. Also deswegen muss ich wirklich sagen, mag ich den Film schon sehr, um mal hier was von meinem Fazit vorwegzunehmen. Ich mag das wirklich, wenn du dich traust, Probleme outzupointen oder anzusprechen, die aber eigenständig mit einer eigenen Optik oder mit einem eigenen Stil sozusagen halt daran gehst, wenn du da Ideen reinbringst, wenn du damit arbeitest und das nicht einfach wie so eine Sozialstudie oder so ein Vorabendprogramm Drama jetzt uns da vor die Füße spuckst, das finde ich schon super. Und Horror gibt eben halt die Möglichkeit, genau solche Themen eben halt total übertrieben abzubilden. Wir denken jetzt zum Beispiel an The Substance zum Beispiel. Das wäre jetzt ein Film, den würde ich jetzt mit Society in einem Atemzug einfach nennen, weil die auch thematisch und inhaltlich und von dem Ekeleffekt wunderbar zusammenpassen.
Ja, total. Also das gehört auf jeden Fall in dieselbe Schublade rein und passt sehr, sehr gut zusammen. Vollkommen richtig. Gibt es neben dieser genannten Szene gerade jetzt, wenn man jetzt mal noch das letzte Drittel, so diese Party außen vor lässt, noch weitere Schlüsselszenen, die dir jetzt besonders entweder im Gedächtnis oder auf dem Herzen liegen, die du gerne noch benennen magst oder hervorheben magst?
Es gibt ein paar Szenen, die mich einfach nur sprachlos zurückgelassen haben. Da gibt es ja auch noch ein paar.
Nenn sie gerne.
Namentlich die Departierclub-Szene.
Ja.
Oder Szenen, gerade am Anfang, wo er da steht und da ist da diese, ist das Clarissa oder ist das eine andere?
Das müsste Clarissa sein.
Die Beine breit macht und ihn da so zuzwinkert, um ihn da irgendwie abzulenken. Also die ist wirklich so eine, wie so ein Fremdkörper im Film, die Szene.
Ja.
Dann fängt er sich und setzt dann den anderen Jungen Schachmatt, was man aber nicht sieht, also rein in diesem Debattierclub. Habe ich nicht ganz verstanden, warum, wieso, weshalb. Das hätte man alles ein kleines bisschen einfacher haben können. Also das fand ich ein bisschen ungelenk, die Szene, deswegen ist mir auch ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Und allgemein, Udo, das ist ja eigentlich so dein Ding, Nacktheit in diesem Film.
Mhm.
Wirklich, das ist mir viel hängen geblieben. Also junge, knackige Körper werden dort, egal ob männlich oder weiblich, werden dort halt einfach gezeigt. Mhm. Ständig und immer zu. Und das ist mir sehr wohl hängen geblieben, weil ich dachte mir so wie, irgendwie passt das wunderbar eigentlich in diese ganze verdammte oberflächliche Welt rein, dass wir eben halt diese makellosen, jungen, schönen Körper sehen.
Mich stört es in diesem Film auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Ich finde, es passt sehr gut hier rein. Es passt für mich zu diesem Beverly Hills Feeling total gut rein. Es passt für mich aber auch in diese Art Film generell rein, so dieses 80er-Jahre-Ding und so dieses lockerflockig leichte, überdrehte und eben etwas, heutzutage halt eben etwas outgedatete, wenn man so will. Ich finde, es passt hervorragend rein, auch in die Arten von Provokationen, die der Film so liefert, ne? Das wird ja auf unterschiedliche Arten eingebaut. Es gibt ja auch Nacktheit in Form von Gummipuppen und solche Sachen. Also hier ist ja alles Mögliche mit drin. Mhm. Dieses total Teenie-mäßige. Also ich finde das hier sehr gut eingeflochten und auch in der Dosis und in dem Maß, wo ich denke, ja, cool, das passt hier einfach so für mich. Ich sehe das genauso gerne und es macht mit mir auch was für die ganze Stimmung, wie ich diese Teens zusammen sehe, wie ich aber auch dann die gruseligeren Aspekte darin sehe, wenn halt Nacktheit so in Verbindung mit diesen Paranoia-Aspekten dann um die Ecke kommen und so. Also das greift, das passt gut zusammen. Aber ich verstehe bei der Debattierclub-Szene mit dem Beine auseinander, was du meinst, weil da ist auch das Schauspiel hier nicht so ganz on point. So diese Ablenkung, die funktioniert nicht so richtig und da ist mal kurz ein Moment, wo man halt hängen bleibt. So ich glaube, ich weiß, wofür sie da ist in irgendeiner Art und Weise, aber da ist die Ausführung nicht ganz so geschliffen. Ja, wenn man das so sagen kann.
Aber da bringst mich auf einen guten Punkt, gerade was so Schauspiel betrifft. Man kann hier in dem Film relativ schnell klar benennen, wer hier gut schauspielern kann und wer nicht. Und wer das maximal auch wirklich aus seinen Drehbuchzeilen rausholt. Also am besten, wenn man das gegenüberstellt. Die Freundin von unserem Billy, ja, die kann halt überhaupt nicht schauspielen, nee. Also so gar nicht. Das kann die halt einfach gar nicht. Und die kann auch ihre Lines noch nicht mal richtig sprechen. Und dann hast du diesen Arzt und dieser Arzt halt einfach verdammt nochmal, der stiehlt halt einfach wirklich jede Szene. Mhm. Der reißt die an sich. Der hat halt eine übel krasse Präsenz. Der bringt sozusagen das, wie ich finde, bei einem Actor, also ein Reagierer, er reagiert auf das, was passiert oder ne, gibt uns da halt auch was.
Ja.
Das macht ja so gut, dass ich ihm das halt auch glaube. Fantastisch. Ja. Also da ist wirklich ganz viel Gefälle drin. Und muss sagen, also auch dialogbuchseitig gibt es relativ wenig Schwächen. Der Film ist nämlich sehr knapp und sehr formal und hat wenig Bullshit drin, den man normalerweise in so einem Highschool-Kontext eigentlich erwarten würde.
Das stimmt. Und man hat auch den Eindruck, oder ich habe da den Eindruck, jede Szene ist auch für irgendetwas gut. Also da ist keine Szene drin, die sich total anfühlt wie ein völliger Lückenfüller oder sowas, sondern jede Szene hat auch irgendwie mindestens ein kleines Detail oder irgendein stimmungsseitiges Etwas oder wirklich auch ein Plot-Device mit drin, also dass ich wieder ein Stückchen mehr an der Hand habe und hier wieder ein Puzzleteil und da wieder ein Puzzleteil und da plötzlich so eine kleine Finte und da plötzlich so ein, oh, ist das vielleicht doch anders, ist das in seinem Kopf oder was auch immer, ne? Das finde ich richtig cool. Also das ist gut geschrieben und da wurde das Geld halt vielleicht nicht so sehr in eine schöne Optik gesteckt oder in die perfekte Kamerafahrt oder sowas. Ne? Und selbst, ich mag Screaming Matt Jorts Arbeit total gerne, aber ich finde seine Effekte sind manchmal richtig geil, manchmal unfassbar großartig, aber gerade so in den ersten zwei Dritteln auch ein bisschen cheesy so. Und das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint. Ich mag das unglaublich gerne, wenn dieses auf dem Bett liegen und diese verdrehten Körperteile, ich sehe sofort, was da Sache ist. Das ist jetzt handwerklich nicht die absolute Oberspitze genau in diesem Moment. Aber ich mag das, wie es getan ist. Und da wurde dann halt die Kohle dann eher verwendet auf gute Dialogzeilen und Matsch am Ende. Ne? So, das greift sehr gut zusammen. Und der Film schafft das tatsächlich, dann so eine Spirale hinzulegen, dass der an einem Punkt ansetzt, sehr schnell loslegt, das Gaspedal weiter durchtritt und wirklich die Kurve bis zum Ende, bis zum allerletzten Satz sozusagen immer weiter hochzuziehen. Und das ist für so eine Art von Film, für so ein Budget, für diese Zeit, für das, was es ist, ziemlich herausragend.
Definitiv.
Ja, hatte ich das jetzt beim allerersten Mal gucken, war das mit dieser Spannungskurve, hast du das auch so gefühlt oder ist das meins?
Nee, das ist ja das, was ich schon gesagt habe. Ich mag ja diese Spannungskurve, diesen Aufbau, den mochte ich halt sehr, weil du weißt ja schon, wo das alles mal hinführt, selbst wenn du das Cover nicht gesehen hast.
Muss ich konkretisieren, was ich meinte ist, hast du irgendwo drin einen Spannungsabfall oder hast du auch gefühlt, dass es die ganze Zeit anhält und nicht runterkracht?
Nein. Das, wie gesagt, das meine ich. Diese Spannungskurve zieht sich halt wirklich tatsächlich durch bis zum Schluss. Also da gibt's, ich würde mal sagen, so kleine Szenen, die wichtig sind, wo, ich weiß gerade nicht, wie der Ex-Freund der Schwester heißt, der das überwacht hat.
Ja, ich weiß gerade auch nicht. Aber ich weiß, wen du meinst.
Genau. Da könnte man jetzt vermuten, dass es da einen Abfall gibt, aber dadurch, dass wir da so viele Informationen bekommen und dass da immer irgendwas passiert oder auch mit den Polizisten als zusätzliche Bedrohung, gibt es wenig Abfall. Also es gibt eigentlich, wenn man so will, keine Lückenfüller-Szenen oder sonst was, sondern alles dient sozusagen dem Plot, um zum unvermeidlichen Ende zu kommen. Mhm. Also die Kurve zieht sich halt hoch.
Ja.
Und langsam, aber beständig. Und das finde ich echt gut.
Das finde ich auch. Ich mag auch die Krankenhausszene. Hier sehen wir das Krankenhaus aus Halloween 2, das gleiche Hospital, was hier verwendet wird. Und ich mag auch diese Krankenschwester irgendwie gerne. Die hat auch so was herrlich Gruseliges drin, auch wenn sie jetzt keinen riesen Auftritt hat oder so. Aber die hinterlässt, also auch da wieder so eine Randfigur, die bei mir einen Eindruck hinterlässt. Und auch wieder eine Randfigur, die ich nicht vergesse so. Und das finde ich sehr schön, dass das so Momente sind, die irgendwie bleiben. Aber ich glaube, um jetzt mal den Elefanten aus dem Käfig zu lassen, das, was am meisten bleibt, ist das letzte Drittel, oder?
Findest du? Ich sehe es wirklich so, dass ich gerade auch den Anfang ganz besonders mochte, dass sich der mir eingebrannt hat. Mhm. Das Ende, es ist klar, das ringt um Aufmerksamkeit und das bewirft uns regelrecht. Und die Effekte sind genauso matschig und glitschig und schleimig, genauso wie es die Cover und jede Erzählung meiner Freundinnen da draußen es haben vermuten lassen. Mhm. Ich finde es teilweise so krass drüber, dass ich noch nicht mehr geekelt war oder irgendwie abgestoßen oder angewidert war, sondern das ist halt einfach nur eine riesengroße Sauerei.
Ja, was ich meine ist, mit dem das bleibt, ich habe direkt den Eindruck, als ich den das erste Mal gesehen habe, war das schon so, war mein Eindruck, der Film wurde für diese Szene geschrieben. Also ich glaube, Jusna hat diese Szene geschrieben, formuliert, sich ausgedacht und vorbereitet und den Rest des Films dann quasi reverse davor geschrieben. So, damit die in diese Szene kulminieren kann, dass das irgendwie das Kernstück ist. So, und das meint nicht, dass da andere Szenen nicht bei mir genauso bleiben und haften bleiben und so weiter, aber das ist halt irgendwie so, man merkt schon, das ist dann das Feuerwerk und der Rest ist die Vorbereitung für das Feuerwerk. Und ich hatte das auch mit dem, das ist spannend, dass du das sagst, mit dem, ich war da gar nicht so geekelt, obwohl es da genug Ekel gibt. Vielleicht war das bei meiner ersten Sichtung auch noch anders. Das kriege ich nicht mehr auseinander. Aber jetzt war ich einfach nur erneut fasziniert von diesen ganzen Ideen und auch der Ausführung dieser Ideen. Und wie das aussieht und so zusammengreift, wie da auch Körper verschmelzen oder wie diese Hand, die in diesen Hintern so auf diese Art und Weise da eintaucht, in diese Haut eindringt und sowas. Also ich war einfach fasziniert von den Effekten, aber auch von den Ideen. Und auch davon, dass da auch wieder jede Idee nicht einfach nur einen Ekelzweck hat, sondern dass du da Dinge reininterpretieren kannst, dass du in dieses Reingreifen kannst du was reininterpretieren, in dieses Aussaugen, in dieses Verbinden von Mund zu Körper und auch in dieses Arschgesicht. Also man kann da unglaublich viel draus ziehen, wenn man einmal den Kopf anschaltet und auch wirklich drüber nachdenkt, was sehe ich denn hier jetzt gerade und wer verschmilzt mit wem und warum und was passiert hier. Das hat alles irgendwie seinen Grund und Hand und Fuß im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Das beeindruckende Szene.
Ja, also da muss ich wirklich sagen, da gipfelt eigentlich die komplette Kritik, die der Film eigentlich so hat, in so einem visuellen Stil halt einfach komplett drin wieder. Also du findest wirklich jedes Detail, was der Film irgendwie dir schon so anteast oder zumindest sagt, hier, guck mal, das zeigt dir jetzt sozusagen hier komplett in diesen Effekten. Und also gerade diese Münder so langgezogen, wie diesen Körper da aussaugen zum Beispiel.
Ja.
Das ist, das ist schon, also insgesamt, das ist alles so weich und so glittig. Das ist nicht so hart und so fest, sondern es ist alles irgendwie so eine zähe Masse ist das irgendwie. Das ist schon.
Ja, wie Wachs irgendwie, ne? Wie Wachs, verschmelzende Wachsfiguren, die ineinander verschmolzen sind und wow. Sieht man selten so auf diese Art. Und ja, das macht was. Das macht was mit mir, wenn ich das gucke. Das hinterlässt Eindruck Gedanken, Fragen. Und ich finde dann eben so schön, dass vorher diese Society sich immer so schön versteckt und irgendwie im Versteckten, im Schatten agiert. Und hier offenbart sie sich und lacht mir offen und dreckig und schmutzig in mein Gesicht hinein. So, jetzt sehen wir die wahre Gestalt, jetzt sehen wir die wahren Gesichter, jetzt sehen wir die Strippenzieher, jetzt sehen wir all das, was sie wirklich vorhaben, was da in ihnen schwelt und so. Das macht in mir auch eine Vorstellung, wenn ich das wieder übertrage auf moderne Gesellschaft, von wie diese Menschen sind, wenn sie ihre Maske ablegen. Und das finde ich toll.
Ja, ich musste tatsächlich auch so ein paar Mal, und ich meine das jetzt nicht wirklich sehr, sehr politisch halt, aber es ist jetzt ein Vergleich, der sich aufträgt. Alltagsrassismus bei Menschen, die so hinter vorgehaltener Hand die ganze Zeit immer so, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und das sind dann die Menschen, die dann auf irgendwelche verrückten Demos gehen, AfD oder sonst irgendwas halt, und dann halt menschenverachtende Parolen von sich geben und dann da ihr wahres Gesicht zeigen. Und so irgendwie hat sich das angefühlt. So muss sich das wahrscheinlich auch für Amerikaner anfühlen, mit diesen White Supremacists und was ist, wie die da drüben alle heißen, die das auch alle, Trump sagt, es gibt kein Project 2025, ja, und am Ende gibt's das eben halt ganz genau, selbstverständlich gibt es das, alles hinter vorgehalten hat, ach Quatsch, nein, überhaupt nicht, und dann zeigen sie ihr wahres Gesicht und dann ist es aber eben halt auch zu spät, und das zeigt eben halt auch der Film halt, du läufst sehenden Auges in diese Gefahr schon rein, du vermutest es schon die ganze Zeit, wirst zum Narren gehalten, um dann eben halt am Ende dieser ekelhaften Wahrheit ins Gesicht zu schauen.
Ja.
Und ich glaube, diese ekelhafte Wahrheit, dieses Unvermeidliche, ja, wo wir auch als Zuschauer in schon darauf vorbereitet werden. Das ist es, was dann den Film auch so stark werden lässt. Und deswegen verstehe ich auch, dass der das zum Schluss richtig, richtig, richtig ausschöpft, ausbaut, dass der das halt auch so übertrieben macht. Das ist teilweise so lang, und so lang ist es gar nicht. Es ist gar nicht das letzte Drittel, es ist eigentlich eher das letzte Viertel, wenn überhaupt, wenn das letzte Fünftel. Also es ist recht kurz, aber sehr eindrücklich. Und das ist auch zu Recht.
Ich musste da direkt auch an die Nachrichten denken, als ich das gestern geguckt habe, und an dieses Treffen von Trump mit diesen ganzen Milliardären und sowas. Und ich dachte mir, genauso so ist das in meiner Vorstellung irgendwie zwischen diesem, so die Reporter sind da und alle sitzen da total aristokratisch am Tisch und unterhalten sich über die Geschicke der Welt, und sobald die Reporter draußen sind, werden die Masken abgelegt und so dieses wahre Ich kommt raus, so in dieser Richtung. Ne? Das ich finde, das macht der Film ganz tadellos. So. Und also mir auch wirklich dieses an die Hand zu geben, dass ich dann über andere Dinge in dieser Gesellschaft nachdenken kann und da drauf gucken kann und irgendwie da eine Verbindung ziehen kann und mich das wirklich einfach zum Grübeln bringt, so mich zum Denken bringt und auch über politische, gesellschaftliche Themen philosophieren lässt. Das macht er super, das macht er halt wirklich auch plakativ, aber trotzdem eben nicht nur plakativ, sondern mit so vielen schönen, kleinen, subtilen Fingerzeigen und kleinen Sätzen oder halt Momenten oder einem Effekt, der mir da was an die Hand gibt. Das ist gut gemacht. Das ist verdammt gut gemacht.
Yes, auf jeden Fall. Was ich vielleicht nicht ganz so gut fand im Schluss, also gerade bei dieser Szene, ist die Kampfszene, wenn die beiden da diesen Fight haben. Ich habe diesen Fight jetzt als solches nicht verstanden, was der für eine dramaturgische Bewandtnis hat.
Ja.
Und dann ist er auch sehr, 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 sehr sloppy umgesetzt.
Ja, musstest du auch an They Live denken kurz?
Nee, okay. ich war ja erst im Kino und hab das gesehen. Und die Choreo und die Einstellung und wie diese sehr lange Kampfszene gefilmt ist, ist ganz anders als die hier. Also hier sieht man eben halt auch einfach, normalerweise, du musst hier wirklich sehr total arbeiten, maximal halb total, damit du die Action gut filmst und dann halt aus verschiedenen Winkeln halt abfilmen. Das würde aber bedeuten, dass du das gut durchchoreografiert hast, und das haben die hier einfach nicht. Also sind die mit einer, ich nehme mal stark an, irgendwas zwischen 35 bis 55 Millimeter Linse sind die da ran. Und dann hast du sozusagen so eine halbnahe hast du da, und die werden aneinander geschnitten, und da hast du immer automatisch einen Disconnect, weil du musst, also du verstehst den Raum nicht, du verstehst die Bewegung meistens auch nicht, und dann fühlt sich das immer random an, und du hast immer wie kleine Sprünge da drinnen, und da entsteht automatisch so ein kleiner Disconnect bei so Action-Szenen. Deswegen war jetzt nicht so das Ding, zum Glück war sie relativ kurz. Sie hatte aber auch verhältnismäßig wenig Sinn, außer dass uns dann zeigt, dass die Gesellschaft am Ende sich dann auch noch selber verspeist, wenn es dann eben halt um darum geht, okay, ist er jetzt schon hinüber? Na, dann müssen wir uns den jetzt auch noch einverleiben.
Ja, ja, mit der Kampfszene gehe ich direkt mit. Also das, die hat mir auch nicht ganz so gut gefallen und bei der hatte ich auch Fragezeichen über dem Kopf, so wofür sie steht, warum sie da ist. Ich glaub, es brauchte einfach noch so ein bisschen den Action-Anteil, den Jusna da drin haben wollte. Keine Ahnung, aber der wäre für mich nicht unbedingt nötig gewesen. Das hätte es nicht gebraucht an dieser Stelle. Vielleicht ging es auch wirklich um die Auseinandersetzung dieser beiden, aber das hätte man halt auch anders effektseitig irgendwie schön umsetzen können. Also auch da wäre das so nicht unbedingt notwendig gewesen. Und auch da ist die Musik wieder ein Punkt, den ich nennen muss. Funktioniert da auch nicht besonders gut, da hinten raus an dieser Stelle. Und ich finde auch, so bei dieser ganzen tollen Effektarbeit darf nicht unerwähnt bleiben, auch da ist das kameraseitig und so vom Bild her nicht das Schönste, was ich je gesehen habe. Auch vom Licht her, das wäre alles noch weit geiler und interessanter gegangen. Also da liegen ganz klar Kritikpunkte, was so Sound, Optik und auch Handwerk bei dieser Action-Szene und so, was das auch angeht. Das Handwerk ist wahnsinnig gut, wenn es eben um Effekte geht, aber das Handwerk ist nicht wahnsinnig gut, wenn es um Licht und Kamera geht. So.
Also ich habe ja hier, ich hau's einfach auch in die Shownotes mit rein, für die den Film vielleicht nochmal sich kurz aufrichten wollen, von Filmgrab, da sind so ein paar Filmstills drin, da sieht man auch noch ein paar Sachen. Ich finde spätestens, wenn das Licht diesen roten Glow bekommt und wir dann eigentlich nur noch Kontraste sozusagen haben, dann funktioniert das eigentlich schon ganz gut.
Ja.
Also lichtseitig, ansonsten, ja, kameramäßig, ich glaube, die sind ja auch komplett auf Nummer sicher gegangen. Sehr viel Stativ, viel abgeschwenkt. Wenn Bewegung, Dynamik in der Kamera, dann war die auf der Schulter, also noch nicht mal eine Steadicam oder irgend sowas.
Ja.
Also da merkst du eben halt auch schon, da war das Budget an der Stelle sehr knapp bemessen. Es ist aber trotzdem nicht mein Hauptkritikpunkt. Also mein Hauptkritikpunkt am gesamten Film ist die Musik.
Ja. Ja.
Udo, du hast es auch aufgeschrieben. Was stört dich am meisten an der Musik in dem Film?
Ja, eigentlich, ja, dass es so TV-mäßig ist, ist der Punkt, der mich am meisten stört. Aber ich glaube, wenn ich da so von weiter weg gucke, muss ich auf das, was ich einstiegs gesagt habe, nochmal eingehen. Mich stört der Punkt, dass da so viel mehr drin gewesen wäre, weil ich da die ganze Zeit in meinem inneren Ohr, ich muss wieder auf die Columbo-Folge kommen. Die Columbo-Folge, die hat so einen unfassbar geilen Soundtrack, der mich direkt in diese Teenie-80s Soap-Welt mit reinnimmt. Und zwar direkt mit dem ersten Song. Diese Columbo-Folge fängt mit so einem Song an, den habe ich auch danach nie wieder vergessen. Der ist so ein Dauer-Ovum bei mir, der aber so eine Stimmung setzt. Und ich glaube, dieser Film hier hätte genau so einen Song verdient. Der hätte so einen Song gebraucht, um das Ganze noch mehr zusammenzuhalten, um es auf die Spitze zu treiben. Und ich glaube, noch geileres Bild und Licht und noch geilerer Soundtrack hätten gemacht, dass das für mich so von einem 8-Punkte-Film zu einem 10-Punkte-Film werden kann. Weil das die beiden für mich riesengroßen Dinger sind, die da im Raum schweben, wo einfach mehr gegangen wäre. So mit einem härteren Licht und auch mehr Licht und Schatten, mit mehr Kontrasten, mit ein bisschen mehr Mut, mit ein bisschen mehr Detailarbeit, auch Details zeigen, näher rangehen und da mehr Cronenbergschen Mut beweisen und das eben mit einem Soundtrack wie diese Columbo-Folge oder wie so andere richtig geile 80s-Slasher, die halt eben einen guten Soundtrack haben, die mit einem Soundtrack dann schon punkten. Das fehlt mir hier. Und also da gucke ich auch immer wieder drauf und merke so, das verhindert, dass der Film ein absolutes Meisterwerk ist. Das verhindert, dass der Film absolut überragend ist, weil der Score hier, also die Mucke ist einfach, die ist einfach schrottig. So.
Ja. Also man muss ja sagen, also ich finde es sehr stark, wie der Film ja anfängt mit diesen Boating-Song von der Eton University.
Ja.
Der ist ja sehr stimmungsvoll. Das ist ja auch toll, das funktioniert. Und du merkst halt auch automatisch, hier ist irgendwie mehr schon gewollt. Also Jusna antizipiert das sozusagen schon ein bisschen, der greift das schon ein bisschen vor. Hier geht es um ein bestimmtes Thema. Und selbst wenn du nicht weißt, wo der Song herkommt, ohne große Recherche, weißt du, irgendwie mit dem Text, den du auch relativ gut verstehen kannst, das hat schon eine Bedeutung. Das finde ich ganz cool. Und dann kommt dann wirklich dieser Billo-Score. Und ich weiß nicht, ob es ein Fernsehscore ist, ein typischer, sondern das ist eigentlich bei mir mal abgespeichert als so ein Billo C-Movie-Horrorfilm-Score. der mit den einfachsten Sachen arbeitet. Ich will mal ein Beispiel vorgeben, was mich daran stört. Wenn ich ein fröhliches Thema habe und das aber unterspiele mit dissonanten Tönen, dann ist es die billigste Art und Weise, mich zu manipulieren als Zuhörerin. Punkt.
Ja.
Weil dann finde ich doch lieber ein Thema, was in sich sozusagen irgendwie einfach gehalten ist, mich ganz sanft guidet, aber mir nicht direkt vor den Kopf oder vor die Füße spuckt eben halt, das sollst du jetzt fühlen. Das ist sozusagen das Hauptproblem, was ich mit dem Score habe, dass er mir sozusagen alles sofort billig und einfach vor die Füße kotzt und sich dabei aber noch nicht mal wirklich Mühe gibt, diese Layer zu verblenden, sondern die halt einfach voll ausspielt. So eine Sache, dass du den Attack teilweise von den Synths halt hörst, dass die noch nicht mal Carpenter macht es zum Beispiel so, einfach 10-mal übereinander legen, dass du diesen Attack halt auch einfach gar nicht mehr so hörst, sondern dass es einfach nur so ein Brodeln und Sudeln halt einfach wird, dass du dann so einen Matsch eben halt hast, der sich selber auch ein bisschen verzerrt, dass du die Anschläge nicht mehr hörst. Jetzt höre ich jemanden, wie jemand halt auf einem Keyboard halt rumklimpert. Und das nervt mich halt. Und wir reden hier auch nicht von jemanden wie Faltermeier zum Beispiel, der das halt auch wahnsinnig gut konnte, der halt mit seinem Korg und was ist wie die Yamaha gut umgehen konnte, sondern hier merke ich richtig so, ja nee, hast du dir keine Mühe gegeben, also das ist so hingestutert, möchte ich es jetzt nennen.
Ja.
Und das hat mich echt schon ein bisschen geärgert.
Ja, das macht das Ganze halt einfach so unglaublich TV-mäßig, so als würde man eher gerade einer billigen Soap-Serie folgen, als eben einem wirklich einfach eigentlich ziemlich tollen und tiefen Body-Horror-Gesellschaftskritik-Film. So, es passt einfach nicht zusammen.
Genau, also den Film würde ich ganz gerne von Jusna gerne nochmal sehen, mit richtig viel Schmott.
Ja.
Sozusagen sein eigenes Remake von dem Film im Jahre 2025, würde ich gerne sehen. Würde ich wahnsinnig viel Geld ausgeben, um mir das anzuschauen.
Ja.
Wirklich, kein Quatsch.
Ja, mit einem ordentlichen Budget und einem tollen Studio dahinter, mit ganz massiven Freiheiten und einem coolen Cast. Da bin ich sofort mit dabei. Definitiv. Mhm. Ich glaube, vom Gefühl her, wir haben schon wahnsinnig viel aus diesem Film rausgelutscht und rausgesaugt. Und deshalb wäre mein Vorschlag, dass wir uns jetzt mal auf den wächsernen, matschigen Boden der Society begeben und ins Fazit reinschlittern. Was hältst du davon, lieber Basti?
Das können wir sehr gerne machen, denn ich gucke gerade meine Notizen durch und die sehen alle abgehakt aus.
Dann schlittere doch mal als Erster. Ich schub's dich mal ins saugende Gematsche.
Mein letzter Notizpunkt, den du ja auch vorliegen hast, ist: Was für ein Ritt. Den kann ich jetzt abhaken und auch damit mein Fazit einläuten. Udo, was für ein Ritt, was für ein Film. Fantastisch. Wir haben schon viel Quatsch gesehen, wir haben schon viel Ekelhaftes und Matschiges gesehen und auch hier besprochen, aber sowas in der Form haben wir noch nicht gemacht und ich danke dir dafür, dass du diesen Film mitgebracht hast. Jetzt habe ich da endlich mal ein Hakenende gemacht, ich habe meinen ersten Newsner gesehen und ich finde, das ist ein fantastischer Film auf so vielen Ebenen, auch bei aller Kritik, weil dieser Film genau das macht, was ich jetzt wahrscheinlich auch gerade viel brauche, halt einfach, ich möchte sozusagen, der Film schafft es sozusagen, meine Wut oder mein Ärger, den ich über diese Gesellschaft habe, hier gut zum Ausdruck zu bringen. Weil die Themen wiederholen sich. Die Generation vor uns hatten die gleichen Probleme, wie wir sie heute auch haben. Wir drehen uns im sprichwörtlichen Kreis. Und wenn du da versuchst auszubrechen, na, wir hatten es im Gespräch schon gesagt, dann gibt es eben halt auf was einen Deckel. Dafür braucht es ein Ventil. Und deswegen bin ich froh, dass es Kunst gibt. Dass ich in ein Museum gehen kann, mir Musik anhören kann oder eben halt so einen Film anschauen kann, der einfach sagt, pass mal auf, Basti, jetzt machen wir mal 85 Minuten einfach mal ein bisschen die Matschscore-Pampe an und da baue ich dir alles rein. Und das hat der Film gemacht. Der hat mich da voll abgeholt. Das hat mir echt wahnsinnig viel Spaß gemacht, diesen wirklich ekelhaften Schauspiel, diesem ekelhaften Treiben zuzuschauen, beizuwohnen. Das war wirklich, wirklich toll. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Vor allen Dingen, weil der Film sich teilweise so billig anfühlt, weil der Film eben halt kein Geld hatte. Und das ist auch gleichzeitig wieder so ein Ding, was ich metareflexiv sozusagen wieder dem Film mit auf den Weg geben kann. Sprich, also er ist ja auch ein Kind seiner Zeit. Er leidet unter wenig Geld und dann prangert er eben halt genau diese Ungleichheit der Gesellschaft eben halt auch mit an. Ich finde das fantastisch. Und wenn wir dann sagen, es wäre schön, wenn der ein bisschen mehr Geld gehabt hätte, damit man das noch mehr sehen kann. Aber am Ende geht es ja darum, einfach um die Kritik. Das kann man schon sagen. Und der heißt ja eben halt auch Society. Oder wie er damals immer noch hieß, Dark Society. Mhm. will sagen, ich mag fast alles daran an diesem Film. Ich würde mich jetzt nur wiederholen, wenn ich die Kritikpunkte nochmal mit durchgehe, aber ich kann einfach nur sagen, es war ein toller Film. Ist vielleicht nicht für jeden Manns Geschmack oder jede Frau's Geschmack, denn gerade im letzten Viertel passiert ganz schön viel ekelhaftes, matschiges. Da sollte man einen guten Magen haben, aber auch das ist teilweise so übertrieben und wir haben jetzt schon, na, wie Sie haben schon gesagt, durch den Demi Moore-Film, wie hieß der, Substance, haben wir jetzt schon andere ekelhafte Sachen schon auf der Pfanne heutzutage. Also von daher, das kann man schon mal machen. Also vielen Dank für den Tipp, ist eine fantastische Erfahrung und ich werde ihn auf jeden Fall nochmal in den Player einlegen.
Ja, sehr, sehr gerne und danke für dein Fazit, schön. Du hast schon quasi alles genannt. Ich kann da nur noch ganz kurz anfügen, ich mag den Film, ich gucke ihn immer wieder gerne, der hat so viele Qualitäten, der hat dieses schöne Coming-of-Age-Feeling, der hat dieses Beverly Hills-Ding irgendwie drinne, wenn natürlich durch die Musik jetzt nicht ganz gut ausformuliert, da wäre noch mehr drin gewesen. Aber das, was für mich das Alleinstellungsmerkmal und das Besondere darstellt, ist diese Mischung aus Schauwert, was Effektarbeit angeht, weshalb man sich diesen Film super angucken kann, aber eben auch mit ganz, ganz viel Inhalt und ganz viel, was man in so einem Film eigentlich nicht erwarten würde, wo man davor sitzt und auch den Kopf anschalten kann, wenn man das möchte, drüber nachdenken kann, reflektieren kann, diskutieren kann und philosophieren kann. Habe ich gerade schon philosophieren gesagt? Ach, es ist früh, keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz, ganz großartiges Teil, der mir immer wieder Freude bereitet auf so vielen Ebenen. Und da verzeihe ich dem total viel. Da verzeihe ich ihm die manchmal echt miese Optik. Da verzeihe ich ihm so das teilweise echt mies musikalische Untermalungsding und kann dann einfach eintauchen in Teenie-Krempel und in Matsch-Effekte und in ganz, ganz wahnsinnig gut gemachte Gesellschaftskritik. Also schön. Mhm. Das ist ein Film, der seinen Kultstatus absolut verdient auf mehreren Ebenen. Und wer den noch nicht kennt und ein bisschen Bock auf sowas hat, rein damit in den Player, kann man wenig falsch machen. Ganz ehrlich, ist ein tolles Teil. Und womit man auch wenig falsch machen kann, ist nämlich unsere nächste Folge, in der Basti hier einen Gast zugegen hat. Basti, nimm uns mal mit rein, was kommt in der nächsten Folge?
Ja, also ich bin mir sicher, dass es da draußen mindestens 5 bis 6, wenn nicht sogar noch mehr Dunkelzahl, sehr hoch ZuhörerInnen gibt, die sich darauf freuen, wahrscheinlich schon seit den reitenden Leichen. Denn da gab es den ersten Shoutout an die Kollegen von Antenne Traumstadt und der Björn Candidos wird auch eine Premiere haben. Er ist nämlich das erste Mal Gast überhaupt in irgendeinem anderen Podcast-Format als dem eigenen und kommt zu uns in die Sendung. Und wir werden gemeinsam über Terence Fishers Dracula sprechen und das wird für mich auch tatsächlich eine Erstbegegnung, denn ich habe diesen Klassiker noch nie gesehen.
Schön, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich werde selber, glaube ich, nicht zugegen sein, sondern selber Hörer sein und bin total neugierig. Ich freue mich sehr darauf, dass ich danach das nächste Zweiergespräch hier, Dreiergespräch hier mit einem Film füttern darf und werde mich einem Film widmen. Ja, ich glaube, das wird sowieso ganz generell so ein Zeichen meiner nächsten 2 Filmauswahlen von Streifen, die ich denke, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben und eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Und der, den ich in die Dreierrunde mit reinnehme, das wird Ryan Goslings einzige Regiearbeit sein, nämlich Lost River, der irgendwie untergegangen ist, irgendwie auch nicht allzu gute Kritiken an vielen Stellen erfahren hat. Und ich möchte zur Diskussion stellen, ob er das verdient hat, weil in meiner Ansicht ist das ein besonderer Film. Und ich bin super gespannt, was du, Basti, und auch was der Fred dazu sagen wird. Also, das steht bei der übernächsten Folge hier an. Und alles Weitere, lasst ihr besser auf euch zukommen. Da kommen noch weitere schöne Dinge in diesem und dann Anfang nächsten Jahres. Ich bin sehr gespannt.
Ja. 2 Sachen, die ich noch unbedingt erwähnen müsste für die Leute, die uns auf Social Media nicht folgen. Ich schaue es in die Shownotes. Wir waren zu Gast bei den Kollegen Steven Spielberg und haben dort über Ian Irv gesprochen. das könnt ihr euch auch anhören, da lege ich was mit rein. Und es kamen schon 2, 3 Fragen und zwar zu unserem Intro. Wer die Folge über den Giallo Watch Me When I Kill nicht gehört hat, dem ist natürlich die Information entgangen, dass wir extra für unsere Halloween-Folgen, also den Nostrober, den wir hier ausgerufen haben, ein neues Thema einfach nur haben für eben halt diesen Monat. Und der Udo, der hat ein Video gemacht. Mhm. Und das hauen wir in die Shownotes auch mal noch mit rein, dass ihr euch das, wenn ihr kein Social Media habt, auch mit anschauen könnt, damit ihr wisst, wie hat denn der das eigentlich gemacht? Das klingt total fancy. Da wird der Udo bestimmt auch noch ein paar Takte dazu sagen.
Ah ja, das, ich wollte da einfach mit meinem Synthesizer, das ist so ein semi-modularer Synthesizer und dazu habe ich so ein paar besondere Effektgeräte mit da dran gepackt. Alles schön verkabelt und wollte mal ausprobieren, was ich so an unangenehmen Geräuschen so tun kann für diesen Monat. Und ja, das habe ich im Video einfach festgehalten. Das könnt ihr da hören. Das ist der E-Wave Quadrun T-Swarm, was ein wirklich schönes Teil ist. Größtenteils analog, hat auch so eine kleine digitale Quelle, was die Soundquellen angeht. Und was aber so schön ist, sind auch so ein bisschen die kreischenden Geräusche im Hintergrund. Ihr seht in dem Video oben links, wie ich da auch an so einem Regler schraube und so Übersteuerungen entstehen. Das ist ein ganz besonderes Hallgerät, nämlich eine Federhallmaschine, wo zwei quasi Federmodule dran angeschlossen sind und das sorgt für diese Übersteuerung, weil man da auch so eine Feedbackschleife mit reindrehen kann. Und ja, guckt euch das im Video an. Ich hoffe, der Sound gefällt euch. Ich weiß, er ist nicht so angenehm für die Ohren, aber wir sind ja auch im Nostrober. Da darf es auch nicht so angenehm sein. Da müsst ihr durch, liebe Leute. Euch sollen sich die Nackenhaare aufstellen. Und ich bin da über jedes Feedback sehr froh und vielleicht machen wir das ja nächstes Jahr wieder genauso, dass ich mir dann wieder irgendein Synthi schnappe und da irgendwas zu reindonnere, denn das macht schon Spaß, muss ich sagen. Und irgendwie passt der Sound gerade in diesem Monat und auch in die Filmauswahlen und so ziemlich gut rein.
Sehr schön, vielen Dank.
Gut, dann danke ich dir für das Gespräch, lieber Basti.
Ich danke dir für die Auswahl überhaupt dieses Films. Fantastisch.
Gerne, freut mich. Ja, matschig wird's bleiben. Im nächsten Jahr stehen wieder weitere Matsch- und Grusel- und schlockige Filme an. Da freue ich mich sehr drauf. Und für heute schließen wir diesen Raum jetzt ab und lassen die Gesellschaft ihre Party feiern. Danke an alle Hörenden da draußen und dann hören wir uns sehr bald wieder. Machtet gut und bis dann. Wunderbar. Rund.